Wir übernehmen jetzt noch vor allen Dingen Papierakten, aber machen uns eben darauf gefasst, dass zukünftig eigentlich fast ausschließlich digitales Schriftgut zu uns kommt. Das, was wir dann eben übernehmen, das wird umgepackt. Das heißt, es kommt aus den meisten Slides-Ordnern raus, wird flach gelagert, in säurefreiem Karton, von jeglichem Metall und Plastik befreit, das eben über längere Zeit das Papier angreifen würde, weil wir eben dieses Papier für die Jahrhunderte bewahren wollen. Wir arbeiten halt wirklich viel mit den Menschen zusammen. Wir beraten Forscher und sind von der Geschichte und alles, was 1000 Jahre katholisch sein im Münsterland und am Niederrhein so mit sich bringt, umgeben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Bistum Münster ist mehr als 1200 Jahre alt. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Menschenleben von so 80 Jahren ist das natürlich extrem lang. Und in diesen Jahrhunderten ist ganz viel passiert. Man könnte auch sagen, da ist Geschichte geschrieben worden. Und die Menschen einer Generation, die können das, was passiert ist, kaum im Detail an die nächste Generation weitergeben. Und deshalb gibt es das Bistumsarchiv. Das ist sozusagen das zentrale Gedächtnis für die Geschichte des Bistums Münster und der Pfarreien. Es gibt dort Kirchenbücher, es gibt ganz viele Akten, es gibt Urkunden, auch so manches Skurrile findet sich da in den Schränken. Und die Archivare, die im Bistumsarchiv arbeiten, die haben eine ganz wichtige Aufgabe. Denn sie wählen aus, was ins Archiv wandert, was also aufbewahrt wird. Sie archivieren das dann entsprechend und machen diese historischen Bestände auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Für mich ist die Welt der Archive ziemliches Neuland und ich habe ganz viele Fragen und freue mich, dass Lennart Metken mir da weiterhelfen kann. Lennart Metken ist der stellvertretende Leiter unseres Bistumsarchivs hier in Münster, ist dort vor allem für die Pfarrarchive zuständig und, Achtung, für die digitale Überlieferung. Denn die Digitalisierung macht natürlich auch vor den Archiven keinen Halt. Lennart Metken hat mir gerade mal seinen Arbeitsplatz gezeigt und mich auch mal einen Blick in die langen Gänge voller historischer Archivalien werfen lassen. Das war wirklich beeindruckend, so viel Vergangenheit auf so kleinem Raum. Ich spreche jetzt mit ihm über seine Arbeit als Archivar, darüber, wie man ganz praktisch 600.000 Papierseiten digitalisiert und welche seiner Meinung nach die Schätze bei uns im Bistumsarchiv sind.
Hallo Herr Metken, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wenn ich bislang an Menschen gedacht habe, die in einem Archiv arbeiten, dann habe ich ehrlich gesagt immer direkt so ein paar Klischees im Kopf gehabt. Archivare arbeiten allein im Keller, vor sich nur staubige und alte Bücher. Jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir sind ja gerade einmal zusammen durchs Bistumsarchiv gegangen und da musste ich feststellen, das ist ja gar nicht so. Also vielleicht beschreiben Sie mal, wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus? Wie ist das bei Ihnen im Bistumsarchiv?
Also erstmal ist mein Arbeitsplatz im ersten Obergeschoss, also schon nicht im Keller. Und wir sind 11 Leute im Bistumsarchiv, die eben daran arbeiten, die Geschichte des Bistums und die kulturelle Überlieferung zu bewahren. Genau, und von Staub werden Akten natürlich auch selbstverständlich von uns befreit. Da bleibt kein Staubkorn auf den Akten. Genau, damit diese Materialien auch eben die Jahre überdauern können.
Ins Bistumsarchiv kommen ja auch immer wieder Menschen, die ein Anliegen haben, also die Archivalien einsehen wollen, die recherchieren wollen. Was sind denn so die Hauptanliegen von denjenigen, die sich an Sie wenden?
Also ganz viele Nutzer, die wir haben, Nutzerinnen und Nutzer, sind eben Familienforschende, die in unseren Kirchenbüchern und im Status Animarum recherchieren. Das haben wir ja mittlerweile online, aber wir haben eben noch sehr viel mehr Materialien, die eben nicht online verfügbar sind, die nur bei uns eingesehen werden können. Dann haben wir viele Nutzer, die an der Universität studieren und zu uns kommen, um ihre Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit zu unterstützen. Wir haben Heimatforscher, die ihre Ortsgeschichte sozusagen aufarbeiten. Also da ist die Bandbreite sehr groß.
Haben Sie irgendwie eine Zahl, wie viele Besucherinnen und Besucher ins Bistumsarchiv kommen, so in der Woche, im Monat, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie viel Publikumsverkehr ist da eigentlich so?
Das ist jetzt relativ schwierig zu sagen, dadurch, dass wir durch Corona die Kapazität bei uns im Lesesaal auf 5 Plätze runterfahren mussten, können halt eben nur 5 Leute gleichzeitig bei uns im Lesesaal arbeiten. Und das ist aber häufiger mal auch der Fall, dass dann die Plätze voll sind.
Okay, damit ist ja im Prinzip noch ein Klischee entkräftet, dass nämlich Archivare schon viel mit Menschen arbeiten, oder?
Auf jeden Fall. Also auch nicht nur die Nutzer, die zu uns in den Lesesaal kommen, sondern wir beraten eben die schriftführenden Stellen, also die Vereine, die Stellen im BGV, die Akten produzieren, wie sie das richtig tun können. Und eben Forscher, wie sie richtig vorgehen können in ihrem konkreten Vorhaben, wo sie Akten finden können, in welchen Beständen sie am besten bei uns recherchieren können und insgesamt auch, ob sie sich vielleicht in ein anderes Archiv wenden müssten.
Okay, ah ja, also auf jeden Fall viele Kontakte.
Ja.
Und da die Beratenden, das ist ja wirklich eine wichtige Aufgabe, weil sie ja im Bistumsarchiv ja Ansprechpersonen sind für die geschichtlich interessierte Öffentlichkeit, was ja total wichtig ist, um diese Geschichte zu bewahren. Und indem sie die Quellen nutzbar machen, tragen sie ja irgendwie auch zur Transparenz bei. Wie war das früher? Wie wird heute vorgegangen? Wie wird archiviert?
Genau.
Ja. Jetzt ist das Bistumsarchiv ja das Zentralarchiv des Bistums Münster und damit, so steht es auf der Homepage, für das gesamte Schrift- und Dokumentationsgut der bischöflichen Zentralverwaltung und der Einrichtung zuständig. Was meint man denn überhaupt mit Schrift- und Dokumentationsgut?
Also damit ist im Prinzip gemeint alles, was sozusagen das Handeln der Verwaltung und aller katholischen Stellen im Bistum dokumentiert. Also wenn eine Pfarrgemeinde das Kirchendach neu eindecken lässt, dann werden darüber Akten geführt. Was hat das gekostet? Welche Firma hat das ausgeführt? Vielleicht auch noch Statikpläne des Kirchdaches, dass da auch geguckt wird, dass das nicht einstürzt, wenn da ein neues Dach draufgesetzt wird. Und diese Akten übernehmen wir dann, wenn sie für den täglichen Gebrauch der abgebenden Stelle eben nicht mehr notwendig ist. Und wir die Akten, die uns angeboten werden, werden von uns bewertet. Das heißt, wir entscheiden, was ist davon archivwürdig, was muss vielleicht noch vor Ort verbleiben für verschiedene Zwecke oder was kann auch eben schon vernichtet werden. Und das, was wir dann eben übernehmen, das wird umgepackt. Das heißt, es kommt aus den meistens Leitsordnern raus, wird flach gelagert in säurefreiem Karton, von jeglichem Metall und Plastik befreit, das eben über längere Zeit das Papier angreifen würde, weil wir eben dieses Papier für die Jahrhunderte bewahren wollen.
Ja, nach welchen Kriterien wählen Sie denn überhaupt aus? Weil wahrscheinlich wird doch viel mehr an Sie herangetragen, als sie archivieren können, oder?
Ja, also wir sagen so, zwischen 10% und 20% von dem, was wir angeboten bekommen, wird auch nachher tatsächlich archiviert und der Großteil wird eben weggeschmissen. Also es gibt da im Prinzip immer einen Primärwert und einen Sekundärwert einer Akte. Primärwert heißt, für die abgebende Stelle, derjenige, der mir die Akte gibt, kann die nochmal gebrauchen. Also die Rechtsabteilung gibt uns zum Beispiel einen Vertrag und da müssen die vielleicht später nochmal selber reinschauen, was es damit auf sich hat oder ob da irgendjemand haftbar ist oder so etwas. Sekundärwert ist für die Forschung halt eben. Also ist diese Akte, die ich jetzt gerade in der Hand halte, vielleicht in 10, 50 oder 100 Jahren für jemanden relevant, der zu einem Thema forscht, das diese Akte beantworten kann.
Okay. Aber nochmal so ganz konkret, was Sie gerade aufgezählt haben, also dieses Schrift- und Dokumentationsgut, das kann also ein Kaufvertrag sein von irgendwie einem Pfarrhaus, das
genau.
kann eine Rechnung sein von einer Glocke, die eine Pfarrei gekauft hat oder...
Genau, und das können Fotos sein, das können Videos sein, das alles, was irgendwie schriftlich oder irgendwie in einer physischen Form festgehalten wird,
ja.
kann von uns auch
Fotos,
archiviert werden.
Auch Filme? Oder
auch Filme, ja.
Kartenmaterial hatten wir, glaube ich, auch gerade mal kurz
genau.
gesehen.
Genau, Urkunden natürlich auch sehr gerne.
Ja.
Genau.
Wir waren ja gerade in mehreren Räumen, wo ganz viel Kartons standen, ganz viel Akten, ganz viel Bücher. Wissen Sie, wie lange die Schlange wäre, wenn man alle Akten, die hier bei uns im Bistumsarchiv da sind, nebeneinander stellen würde?
Also wir rechnen im Archivarischen immer in laufenden Metern. Also wenn man 9 Archivkartons nebeneinander stellt, dann ist das ein laufender Meter. Und davon haben wir etwa 7,5 Kilometer.
Oh, 7,5 Kilometer, also
7,5 genau.
Meter. Und sind die alle hier? Also in diesem Bistumsarchiv, was hier in der Nähe vom Domplatz ist?
Nee, dafür ist es viel zu viel. Also
ja.
wir haben 3 Magazine, davon ist 1 im Haus und 2 außerhalb des Gebäudes, weil eben das viel zu viel wäre und dafür wahrscheinlich auch der Platz in der Innenstadt viel zu kostbar ist, als Stimmt. dass man das für Lagerkapazitäten benutzen würde.
Stimmt, die Lage des Bistumsarchivs ist ja sehr gut, also ja. wirklich ganz in der Nähe vom Domplatz, das ist natürlich eine tolle Lage.
Das kann man wirklich so sagen, also das kann man bei uns sagen, also wir sind ja auch nicht weit vom Schlossplatz entfernt, also wer mit dem Auto kommt, kommt schnell zu uns und wer mit dem Zug anreist, läuft dann noch etwa 15 Minuten vom Bahnhof zu uns, also ich glaube ja. da gibt es deutlich Schlimmeres.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man sich da vorstellt, dass da 7,5 Kilometer dann nochmal ja. Akten stehen, das stimmt, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
Ja, ja, dann müsste man vielleicht noch einen Teil von der Uni abreißen und ich glaube, die würden nicht zustimmen.
Nee, die wären nicht ganz so amused. Das glaube ich auch. 2002 gilt weltweit als das Jahr, in dem erstmals mehr Informationen digital als analog gespeichert wurden. Das heißt, auch das Bistumsarchiv kann jetzt schon auf 2 Jahrzehnte Erfahrung mit diesen digitalen Quellen und eben auch der Aufbewahrung zurückblicken. Kommen denn eigentlich auch digitale Archivalien, also sowas wie Websites, Dateiablagen oder Datenbanken ins Bistumsarchiv hier bei uns?
Genau, also da fangen wir jetzt aber erst mit an. Also das hat immer... Was die Verwaltung produziert, das dauert dann eben auch so 20 Jahre ungefähr, bis es dann ans Archiv kommt. Aber wir erleben jetzt gerade so das letzte Aufbäumen der Papierakte noch. Also wir übernehmen jetzt noch vor allen Dingen Papierakten, aber machen uns eben darauf gefasst, dass zukünftig eigentlich fast ausschließlich digitales Schriftgut zu uns kommt.
Also ich sag mal so, das Papier wird immer weniger, was jetzt zu Ihnen kommt und es genau. wird immer mehr digitale Sachen sein.
Also jetzt ist es noch so, dass noch ganz viel Papier eben kommt, weil eben die Verwaltung sich alle verschlanken und eben ihre Altakten auch gerne an uns loswerden. Ja. Aber wir müssen eben damit rechnen, dass das jetzt das letzte Aufbäumen dann auch bleibt und danach vor allen Dingen Digitales zu uns kommt.
Ja, wie wird das dann abgespeichert? Gibt es dafür extra Programme?
Genau, also da haben wir noch keinen Anbieter sozusagen fest verpflichtet, aber es gibt eben mehrere Möglichkeiten. Das kann eben auch nicht auf normalen Festplatten gespeichert werden, weil die eben auch nur eine Lebenszeit von etwa 10 Jahren haben.
Genau.
Und so die ältesten Materialien, die wir haben, die sind fast 1000 Jahre alt. Okay. Das ist halt eben ein Wimpernschlag in der Geschichte, nur die 10 Jahre. Deswegen gibt es dafür sogenannte Bandspeicherlaufwerke. Das ist aber für uns selber nicht möglich, sowas selber aufzubauen. Da werden wir uns wahrscheinlich einem Verbund anschließen, um dann solche Dinge, eben alles, was digital ist, dann auch für die Zukunft speichern zu können. Und dann eben auch alles, was zu uns kommt, digitale Akten, Fotos, Videos, ja, alles, was so digital entsteht,
ja.
wird dann auch aufbewahrt.
Okay, das wird also noch eine spannende Zeit, was dann da jetzt demnächst dann auf Sie zukommt.
Mhm.
Also wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, sind das ja Sachen, die von Anfang an digital sind. Mhm. Aber Sie haben in Ihrer Tätigkeit als Archivar ja auch den Schwerpunkt digitale Überlieferung. Das mhm. meint ja wieder was anderes, richtig?
Genau, also Digitalisierung, da geht es ja vor allen Dingen darum, analog entstandene Materialien über die Digitalität auch einer größeren Nutzergruppe zugänglich zu machen. Da haben wir als erstes großes Projekt 2017 begonnen, unsere Kirchenbücher online zu stellen, das heißt Taufbücher, Heiratsbücher, Sterbebücher. 2009 wurde angefangen, diese zu scannen. Und 2017 haben wir die dann Ostern den ersten Schwung online gestellt und innerhalb von 2 Jahren alle Kirchenbücher, die uns übergeben wurden, auch online verfügbar gemacht. Das waren so etwas mehr als 600.000 Kirchenbuchseiten, die da eingescannt wurden.
Wie digitalisiert man 600.000 Seiten?
Ja, man fängt erstmal mit der ersten an.
Ja.
Also, wir haben das große Glück, dass wir das im Haus machen konnten. Also das heißt, wir mussten es nicht außer Haus geben. Wir haben einen Scanner eben im Haus dafür angeschafft 2009 und wir haben mit Stefan Jahn einen sehr fähigen Kollegen, der das Ganze dann auch durchgeführt hat. Und ja, dann geht es einfach los. Es ist manchmal etwas stupide, auch wenn man dann einfach immer nur Seiten umblättert und auf den Knopf drückt, aber es ist eben auch notwendig.
Und die eingescannten Seiten werden aber dann wahrscheinlich noch verschlagwortet oder Ähnliches, damit Leute, die interessiert sind und die forschen wollen, Familiengeschichte nachrecherchieren wollen, dass sie auch irgendwie finden können, ne?
Genau, also im Archiv nennt man das Verzeichnung eben. Das heißt, wir wissen bei jedem Kirchenbuch, aus welcher Pfarrgemeinde es kommt und was eben enthalten ist. Also zum Beispiel Taufen von 1750 bis 1830 findet man in Kirchenbuch 3.
Und der Vorteil ist natürlich ganz einfach, dadurch, dass diese Kirchenbücher digitalisiert sind und digital vorliegen, dass Forscher oder Familien aus dem In-, aber eben auch aus dem Ausland diesen Service nutzen können, diese Daten von überall einsehen können.
Mhm.
Können Sie sagen, ob dieser Service genutzt wird jetzt in den letzten Jahren, seitdem es diese Option gibt?
Ja, also wir hatten, bevor das online war, die Kirchenbücher auch im Lesesaal schon digital gezeigt. Damals hatten wir noch 20 Sitzplätze im Lesesaal. Die waren auch dann fast immer voll. Und wir hatten dann auch Leute, die tatsächlich aus den USA auch angereist sind, um hier ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, den auch nicht jeder so auf sich nimmt. Wir können das aber heute bei den online gestellten Kirchenbüchern auch nachvollziehen, dass es da wirklich von überall auf der Welt drauf zugegriffen wird. Es ist natürlich viel aus Deutschland, aus den Niederlanden, gerade bei den niederrheinischen Vereinen ist ja die Grenze irgendwie auch so ein bisschen fließend, was dann jetzt zu Deutschland gehört, aber früher vielleicht auch einen niederländischen Hintergrund hatte. Wir haben aber eben auch viele Nutzer, die aus den USA kommen, aus Brasilien, aus Argentinien. Wir hatten sogar mal einen Nutzer aus China, habe ich gesehen. Wie der da durch die Firewall gekommen ist, weiß ich nicht ganz genau, aber irgendwie hat das geklappt.
Okay, und als Sie damals noch kommen mussten, weil es das eben noch nicht gab, haben Sie da mal Menschen kennengelernt, die von sehr weit her gekommen sind, um ihre Familiengeschichte zu recherchieren?
Ja, wie gesagt, wir hatten da auch häufiger mal Leute aus den USA, die haben das meistens dann mit so einer ganzen Europareise verbunden. Also ich kann mich da an ein älteres Ehepaar aus Illinois erinnern, die nach München geflogen sind und dann da schon mal recherchiert haben, eine schöne Donauschifffahrt gemacht haben und dann nachher in Münster rausgekommen sind, denen wir dann auch wirklich helfen konnten, weil eben große Teile der Familie aus dem Münsterland stammten. Ja, das ist natürlich dann auch immer ein schönes Gefühl, wenn man da den Leuten helfen kann.
Auf jeden Fall. Sowas ist natürlich schon sehr beeindruckend, wenn man sowas dann mitbekommt. Wenn wir jetzt schon so viel über Familienforschung sprechen, muss ich Sie ja mal fragen, ob Sie eigentlich auch Ihre eigenen Familiengeschichte mal recherchiert haben.
Ja.
Haben Sie das gemacht?
Ja, tatsächlich habe ich da, ich habe während des Studiums im Praktikum im Erzbistumsarchiv in Paderborn gemacht, wo meine Familie herkommt eben, und habe da ein bisschen recherchiert und mein Vater hatte das vorher auch schon gemacht, da konnte ich dann so einige Lücken noch auffüllen, aber so 4, 5 Generationen zurück haben wir das auf jeden Fall schon geschafft, aber da geht bestimmt auch noch ein bisschen mehr.
Aber das ist schon interessant, wenn man so an der Quelle sitzt, dann kann man ja doch, also ist ja irgendwie die Neugier dann groß, ne? Dann
genau, gucken wir mal. Genau. Ist ein bisschen schade, dass ich so wenig Verwandtschaft im Münsterland habe, aber
ja. Man
kann nicht alles haben.
Genau, super. Jetzt sind die Kirchenbücher das eine. Vor wenigen Wochen gab es nochmal einen recht großen Schritt in Sachen Digitalisierung. Da hat das Bistumsarchiv mehr als 400 Urkunden digitalisiert, die, ich glaube, ab dem 14. Jahrhundert zu datieren sind. Von einem Fraterhaus in Münster entstammen die. Das ist eine klosterähnliche Gemeinschaft, in der sich diese Brüder vor allem, glaube ich, der Buchherstellung hier in Münster damit befasst haben. Warum ist das, ein Erfolg, dass es diese Urkunden jetzt digital gibt? Was ist da der große Nutzen?
Die Urkunden sind so unsere ältesten Bestände und das Fraterherrenhaus hat für Münster und auch um die Umgebung durch die Buchherstellung wirklich eine große historische Bedeutung. Das hat sich für uns auch gut angeboten, weil der Bestand mit 400 Urkunden noch relativ überschaubar ist. Deswegen haben wir damit angefangen. Das war auch sogar so, dass der Bischof zeitweise im Fraterherrenhaus in Münster gewohnt hat und das sozusagen als Residenz beschlagnahmt hat, weil welcher Katholik kann dem Bischof da schon widerstehen? Genau, also das Fraterherrenhaus, das früher, wo jetzt heute der Krumme Timpen ist, war, das hat wirklich eine historisch große Bedeutung auch gehabt, eben für die Bildung und Buchherstellung.
Man merkt, dass Sie da auch sehr leidenschaftlich dabei sind, dass Sie ganz viel wissen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie so in diesem Bereich tätig sind, also dass Sie im Archivdienst gelandet sind? War das immer schon so als Kind Ihr Traum? Hat Sie das immer schon interessiert oder wie kam es dazu?
Es war so, ich habe 2010 Abi gemacht und wusste eigentlich gar nicht, was fange ich denn jetzt so mit meinem Berufsleben an? Und ich habe dann was ganz Verrücktes gemacht. Ich bin mal zur Arbeitsagentur gegangen und habe mich beraten lassen. Und ich hatte in der Schule Geschichts-LK und fand das auch immer irgendwie ganz interessant und bin da einfach mal hingegangen und habe gesagt, also ich interessiere mich für Geschichte und würde da auch gerne was mitmachen. Ich würde aber nicht gerne Lehrer werden und auch nicht gerne arbeitslos. Was kann man denn dann da so machen? Und hatte ich großes Glück, dass der Berater da eben schon mal so gehört hatte. Ich wusste es nicht ganz genau, aber ja, in Potsdam, ich glaube, da gibt es sowas mit Archiv, gucken Sie sich doch das mal an. Und Archivwissenschaft kann man in Deutschland auch gar nicht an so vielen Orten studieren. eigentlich nur in Potsdam, wo ich das studiert habe. Und die Ausbildung kann ich natürlich auch nur wärmstens empfehlen.
Auf jeden Fall.
Und dann gibt es noch die Archivschule in Marburg. Da ist es aber ein bisschen anders. Da bewirbt man sich nicht bei der Archivschule, sondern bei einem Archiv, was einen dann sozusagen an die Archivschule entsendet, um da ausgebildet zu werden. Und dann gibt es noch in München auch eine Archivschule, die für uns weniger relevant ist, weil die nur für den bayerischen Eigenbedarf ausbildet, wie das in Bayern manchmal so ist.
Wundert uns jetzt nicht, aber okay, das heißt, es kommt recht selten vor, dass man das studieren kann in Deutschland. Und dann haben Sie gesagt, dann mache ich das.
Genau, ich habe das einfach mal ausprobiert und fand das dann auch spannend und muss wirklich sagen, ich habe es auch bis heute nicht bereut. Also ich habe meinen Bachelor dann in Archivwissenschaft gemacht und dann den aufbauenden Master in Informationswissenschaften, was eben mehr in die digitale Archivierung dann geht. Und das ist eben für uns alle ein sehr zukunftsweisendes Thema. Also wenn jemand da Interesse hat, kann ich das sehr empfehlen, sich da in Potsdam mal schlau zu machen.
Okay. Oder bei Ihnen, Sie geben sich schon auch gerne aus.
Genau. Und wenn ich helfen kann, dann mache ich es gerne.
Ja. Aber was fasziniert Sie so an Archiven? Auch wenn ich jetzt gerade nochmal daran denke, dass wir gerade durch das Bistumsarchiv gegangen sind, durch Räume mit Rollschränken und langen Bahnen. Was ist das, was Sie daran fasziniert?
Also es ist tatsächlich die geballte Geschichte, aber da vor allen Dingen, dass man das den Menschen näher bringt. Also wir arbeiten halt wirklich viel mit den Menschen zusammen. Wir beraten Forscher dabei, wie sie ihr Forschungsvorhaben umsetzen können und sind im Prinzip bei uns im Haus wirklich von der Geschichte und alles, was 1000 Jahre katholisch sein im Münsterland und am Niederrhein so mit sich bringt, umgeben.
6 Jahre sind Sie, glaube ich, jetzt schon hier im Bistumsarchiv in Münster. Wir haben gerade schon so ein bisschen was, haben Sie schon ein bisschen Einblick gegeben, aber gibt es etwas, was Sie in dieser Zeit, woran Sie sich so gerne zurückerinnern, was hängen geblieben ist, irgendwas Besonderes, was Sie damals wirklich überrascht hat? Können Sie sich dann irgendwas erinnern, auf was Sie gestoßen sind?
Also wir haben tatsächlich auch für uns selber im Kollegenkreis so eine Word-Datei, die wir immer weiterführen, die nennt sich Fundgrube. Also alles, was irgendwie besonders ist, wird dann nochmal vermerkt, nochmal nach den einzelnen geschichtlichen Epochen unterteilt. Aber wo ich in den letzten Wochen häufiger mal dran denken musste, was mir mal untergekommen ist, das waren zwei bischöfliche Vollmachten, die zuerst Anfang 1945 von Clemens August von Galen ausgesprochen wurde. Da ging es eben darum, was Pfarrer in den Pfarrgemeinden auch außerhalb der Reihe oder über ihre eigenen Befugnisse eigentlich hinaus tun dürften, wenn im Kriegsfall, also in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Und diese Vollmacht ist von Michael Keller 1950 nochmal verlängert worden, wo man ja eigentlich immer denkt, naja, der Zweite Weltkrieg ist 1945 vorbei gewesen, ja und gut, dann kommt irgendwann so der Kalte Krieg. Aber ich finde, das zeigt halt nochmal so ein bisschen, dass 1950 das noch als reale Gefahr wahrgenommen wurde, dass da wirklich sich direkt der nächste Krieg mit der Sowjetunion auch irgendwie anschließt.
Da spricht man vom Dritten Weltkrieg dann eigentlich,
genau,
ne, den man
genau
gedacht hat. Ja. Und das ist natürlich auch ein Thema, das für uns auch heute näher ist, als es vor 5 Jahren noch der Fall war.
Auf jeden Fall.
Ja.
Durch den Krieg in der Ukraine ist es halt eben nicht mehr so. Wir haben vorher 70 Jahre Frieden in Europa gehabt und ja, das hat leider ein Ende gefunden.
Ja, aber das ist wirklich nochmal interessant, wenn man auf sowas stößt, wie sich Menschen damals da schon dann Gedanken gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Ja. Was sind sonst noch Schätze des Bistumsarchivs? Können Sie da was sagen, was besonders herausragend ist oder was besonders ist, was man vielleicht nicht erwartet?
Also wir haben im Bistumsarchiv eben auch Unterlagen, wo vielleicht nicht direkt jeder denkt, von den Sportvereinen, weil es eben ja auch viele katholische Sportvereine gibt. Und Vereinsleben ist, finde ich, ein sehr unterschätzter Bereich, weil gerade diese Alltagsgeschichte ja auch das ausmacht, wie Menschen gelebt haben. Also ganz fernab davon, was der Bischof in ein Protokoll geschrieben hat, geht es eben bei unseren Akten ja auch eben, wie die normale Bevölkerung ihr Leben gestaltet hat. Und gerade diese Alltags- und Sozialgeschichte, finde ich, ist ein sehr spannendes Thema einfach, was man heute auch gut noch erforschen kann, weil wir als jüngere Menschen ja auch nicht mehr unbedingt diese Zeiten erlebt haben und das darüber dann nochmal erfahren können, wie unsere Vorfahren eben so ihren Alltag bestritten haben.
Und man denkt tatsächlich dann doch auch erst beim Bistumsarchiv an Dokumente aus den Vereinen und aus dem Generalvikariat und weniger an diese Dinge,
ja,
die auch da sind.
Ja. Und ich glaube, das kann man jetzt mal schon so sagen, dass wir da wirklich eine breite Palette an Beständen auch bieten, die eben nur darauf warten, erforscht zu werden.
Mhm. Was ist das älteste Stück, was es im Bistumsarchiv gibt?
Das ist eine Urkunde aus Dülmen aus dem Jahr 1155. Also jetzt, ja, fast 900 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn, das ist wirklich schon alt. Wenn jetzt Dokumente besonders wertvoll sind, wie ist das denn mit der Sicherheit? Also wenn man jetzt denkt, okay, nur ein paar Meter weiter liegen da solche wertvollen Dokumente, wie wird sowas gesichert?
Also erstmal einbruchgesichert ist unser Haus natürlich doppelt und dreifach. Also wenn das da einer durchschafft, da sage ich immer, der hat es dann auch verdient. Aber ein besonderes Thema ist für uns eben Klimatisierung auch. Also wir lagern unsere Bestände immer bei 18 Grad bei 50% Luftfeuchtigkeit mit möglichst geringen Schwankungen, weil eben wenn die Luftfeuchtigkeit höher wird, fangen Materialien auch an zu schimmeln. Das sehen wir häufig in Fahrkellern, wie das dann aussieht, wenn das da über einen längeren Zeitraum liegt. Und eben die Temperatur hat da auch einen Einfluss. Und wir wollen eben, dass die Materialien, die jetzt schon seit Jahrhunderten überdauert haben, natürlich jetzt nicht durch unsere Unachtsamkeit irgendwie zerstört werden oder Schaden nehmen.
Brandschutz ist bestimmt noch eine andere Sache, oder?
Genau. Also die Magazine sind auch alle so ausgestattet, dass wenn da ein Feuer ausbricht, das eben begast wird. Mhm. Das ist schlecht, wenn da noch Menschen vor Ort sind, aber das ist gut für die Materialien, dass dann das Feuer möglichst schnell auch wieder ausgeht.
Ja. Gibt es Archivalien bei uns im Bistumsarchiv, die schon für, ja, ich sag mal, für bekannte Publikationen oder auch für Audio- oder Videoproduktionen genutzt wurden? Fällt Ihnen da irgendwas ein?
Also wir sind da schon relativ regelmäßig im Kontakt mit dem WDR. Die greifen ganz gerne auf unsere Bestände zurück. Natürlich ist Clemens August von Galen da immer so ein Dauerthema, was gefühlt ständig angefragt wird. Aber wir haben auch, wir hatten vor kurzem mal eine Anfrage aus Brasilien auch zu von Galen, die eben eine Fernsehdokumentation drehen wollten. Und so, das kommt auf jeden Fall auch immer mal wieder vor, dass es da auch internationale Anfragen gibt. Und hier aus dem Umkreis natürlich umso häufiger.
Ja, da merkt man, dass das Interesse dann auch vielschichtig ist. Also viele verschiedene Leute sind irgendwie auf verschiedenen Ebenen interessiert.
Genau.
Was wäre denn, wenn es keine Archive gäbe? Können Sie sich das vorstellen?
Ich natürlich gar nicht, aber ich glaube, das wäre, wir haben das in Köln gesehen mit dem Einsturz des Stadtarchives und wir sehen es leider gerade auch sehr stark in der Ukraine, wo auch tatsächlich eben Gebäude der Gedächtnisinstitutionen, also Archive, Museen, Bibliotheken gezielt unter Beschuss genommen wurden, um auch eben die kulturelle Identität und kulturelle Überlieferung der Ukrainer anzugreifen. Und ich glaube, da sieht man halt eben schon auch, wie wichtig sowas für eine Zivilisation ist, dass die Kultur und die Geschichte bewahrt wird, weil das eben immer was Identitätsstiftendes auch ist.
Das war Lennart Metken. Er ist Archivar im Bistumsarchiv in Münster und dort vor allem für die Digitalisierung zuständig. Im Moment übernimmt das Archiv noch überwiegend Papierakten. Aber das wird sich schon bald ändern, sagt Lennart Metken. Künftig wird es wohl fast ausschließlich digitales Schriftgut geben und da wird man sich erstmal mit speziellen Programmen auseinandersetzen müssen, um diese Dokumente auch wirklich für die Ewigkeit sichern zu können. Er hat am Beispiel des Ukraine-Krieges auch nochmal klargemacht, wie wichtig Archive tatsächlich sind, denn in der Ukraine werden aktuell explizit Archive, Museen und Bibliotheken angegriffen, mit dem Ziel, die kulturelle Identität auszulöschen. Archive sind auch dafür da, um sich noch lange Zeit an etwas erinnern zu können. Auch unser Gedächtnis ist voll von Erinnerungen. Stefan Ort, Pastoralassistent in Duisburg-Walsum, hat mal darüber nachgedacht. Hier kommt sein Gedanke zum Mitnehmen.
Es gibt Dinge, mit denen verbindet sich eine Geschichte. Und das müssen nicht immer die großen, glorreichen Momente sein. Meistens sind's die kleinen Erinnerungen, die sich unter der Staubschicht der Zeit verstecken. Erst neulich war ich im Grenzwald zwischen Deutschland und Holland, da wo ich groß geworden bin. Und bei all den Bäumen, bei den gesiebten Sonnenstrahlen, beim Geruch des feuchten Bodens kamen längst vergangene Bilder in mir hoch. Da ist mein Onkel Herbert mit seinem alten Mercedes und der Kamera. Ich sehe, wie er die Familie fotografiert und alles etwas länger dauert. Da ist der Geschmack der Eiscreme, als wär's gestern. Ab und zu durfte ich mir neben dem Waldspielplatz ein Ed von Schleck kaufen. Da sind die unzähligen Fahrradtouren mit Niklas, Sabrina, Stefan und Anne durch den Wald, das Sammeln von Kastanien im Herbst. Ehrlich gesagt, ich finde es krass, dass all das so lang vergraben war, wie mit einer verborgenen Akte in den verzweigten Gängen eines Archivs, komme ich meiner eigenen Geschichte immer wieder auf die Spur. In jedem Menschen verstecken sich unzählige Erinnerungen. Manche finden sich schnell, andere findet man erst mit Zeit und Abstand. Und doch ist keine verloren. Selbst Demenzkranke erinnern sich mitunter nach Jahrzehnten an die unscheinbarsten Dinge. Mir macht das Hoffnung. Kein Moment ist verloren.
Das war Stefan Ort mit seinem Gedanken zum Mitnehmen. Und vielleicht haben seine Worte ja Lust gemacht, selbst mal über eure schönsten Kindheitserinnerungen nachzudenken. Das kann manchmal richtig gut tun. Ich bin Ann-Christine Ladermann. Schön, dass ihr diese Folge von Kannste glauben gehört habt. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann schaut mal auf www.kannste-glauben.de vorbei oder überall da, wo es Podcasts gibt unter Kannste glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.